Das die Knut-Schneeberger-Trio beklagt die Gleichgültigkeit. Indifference, so der Titel dieses Stücks. Gleichgültig lässt uns unser nächstes Thema allerdings nicht. Oder es lässt wohl niemanden gleichgültig. Es geht nämlich ums Reisen und in Corona-Zeiten ist das eine durchaus heikle Angelegenheit. Nicht alles ist möglich. Ich persönlich bin zum Beispiel neulich in der Buchhandlung um einen Tisch mit lauter spannenden Reiseempfehlungen herumgestrichen und habe im Kopf schon mal Pläne für die Zukunft gemacht. Wie wäre es denn zum Beispiel damit? Mal den größten Trödelmarkt Europas besuchen. Das geht im französischen Lille. Oder das älteste Theater in Vicenza oder in Riga über den größten Lebensmittelmarkt schlendern. Wunderbare Ziele sind das, alle zu finden in einem etwas anderen Reiseführer mit dem vielsagenden Titel 111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss. Patricia Siladi hat dieses Buch geschrieben, Autorin und Journalistin aus Berlin, und sie hat diese spektakulären Orte ausfindig gemacht. Wie und was Reisen für sie bedeutet, das wird sie uns jetzt selbst verraten können. Hallo und grüß Gott, Frau Siladi.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Frau Siladi, die 111 extreme Orte in Europa stellen Sie in Ihrem neuen Buch vor. Was macht denn eigentlich diese Orte so extrem und was heißt das für Sie extrem?
Extrem heißt in dem Fall, dass die Orte alle mit einem Rekord verknüpft sind. Das heißt, ich habe gezielt nach Orten gesucht in ganz Europa, die eine Art Superlativ bedienen. Ob das jetzt geografisch ist oder historisch oder von der Größe her. Also von der nördlichsten Siedlung Europas bis zum größten Stadion oder der ältesten Weinregion, dem höchstgelegenen Bahnhof. Eine schöne Bandbreite an Themen, die aber alle eben eins haben. Sie haben etwas Herausragendes, was sie in Europa eben einzigartig macht.
Klingt so ein bisschen nach dem Guinness-Buch der Europaorte irgendwie.
Ja, so ein bisschen war das auch der Hintergedanke. Aber so eine Art von Reiseführer gibt es eben noch nicht. So auf Europa zugeschnitten mit dieser Art von Rekorden, die sich eben nicht an persönlichen Leistungen orientieren, sondern tatsächlich die Orte ausfindig machen, die mit einem Superlativ verknüpft sind. Und deswegen ist die Idee entstanden, dieses Buch zu machen.
Sie haben schon das Stichwort genannt, diese Orte ausfindig machen. Ja, wie haben Sie die gefunden? Die stehen ja nicht unbedingt im Lexikon alle so.
Allerdings, das war auch gar nicht so einfach, muss man dazu sagen. Ich habe sehr viel Zeit in die Recherche investiert, diese Orte zu finden und auch die Rekorde zu überprüfen. Das ist natürlich auch was, was dann da reinzählt. Viele Orte werben für sich mit solchen Superlativen natürlich gern, weil das Aufmerksamkeit bringt. Hier das Älteste, da das Größte. Und mir war es natürlich wichtig, ich bin von Haus aus Journalistin, diese Rekorde auch zu überprüfen. Das heißt, unterschiedliche Quellen dafür zu finden und nochmal wirklich das auf Herz und Nieren zu prüfen, ob das auch stimmt. Und ja, ich bin einfach da relativ strategisch vorgegangen und habe tatsächlich nach allem, was mir so eingefallen ist, Größe, nördlichstes, südlichstes, kleinstes, tiefstes, höchstes, erstmal so ein bisschen nach Stichworten auch einfach gesucht. Ja, und habe erstmal gesammelt ganz viel und hatte dann irgendwie eine sehr lange Liste von Themen, die ich dann ein bisschen auch angefangen habe auszusortieren, damit einfach eine gute Themenvielfalt auch entsteht. Also ich wollte natürlich gern sehr viel unterschiedliche Themen drin haben und auch Europa in all seinen Regionen gerne so gut wie möglich abdecken. Das heißt, da habe ich dann auch zum Teil nochmal gezielt nach Orten und Ländern geguckt, die einfach für mich vom Gefühl noch unterrepräsentiert waren oder wo ich dachte, das könnte noch eine schöne Farbe sein, die das Ganze gut ergänzen würde, damit eben 111 wirklich sehr unterschiedliche Themengeschichten erzählt werden.
Ja, also erstmal kann man wirklich sagen, ganz Europa ist vertreten, also Schottland, Luxemburg, die Schweiz und England, Frankreich, Belgien, also ich lese hier gerade ab, Rumänien aber auch und Lettland und Estland, also es ist ganz viel da drin. Und wenn man mal hinschaut, da gibt es einen Ort, das kann man auch sehr leicht überprüfen, nämlich mit dem längsten Namen. Können Sie den überhaupt aussprechen?
Nein, das kann ich tatsächlich nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass er 58 Buchstaben beinhaltet, aber interessanterweise habe ich da auch in meiner Recherche dann gelesen, selbst die Waliser, wo dieser Ort ja zu finden ist, kürzen den Ort meistens ab, den Namen, und sprechen ihn nicht vollständig aus, weil das doch eine ziemliche Herausforderung ist.
Also ich erinnere mich, ich war mal in Wales, großartige Gegend, und überall ist man natürlich absolut fasziniert von diesen Namen, die alle recht lang sind und rekordverdächtig. Aber wie Sie schon sagen, die haben da so ihre eigene Entsprechung, um damit umgehen zu können. Also es gibt ja wirklich total extreme Orte auf dem Jungfraujoch in der Schweiz zum Beispiel. Da gibt es den höchstgelegenen Bahnhof, 3450 Meter hoch, und da hat man 16 Jahre dran gebaut. Also es sind wirklich Superlative. Dann gibt es einen Ort mit dem größten Weinkeller oder mit dem höchsten Kletterturm oder mit der schnellsten Seilrutsche, die übrigens auch in Wales steht. Und an manchen Stellen, da findet man in ihrem Buch einen QR-Code. Also da komme ich über diesen QR-Code zu einem Film aus der Reihe Europa Maximal. Was steckt denn dahinter?
Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund, auf dem dieses Buch auch entstanden ist. Ich arbeite als Redakteurin vor allem für die Deutsche Welle, also den Auslandssender Deutschlands, und dafür eine Sendung mit dem Namen Euromax. Und in dieser Sendung zeigen wir einmal wöchentlich eine halbe Stunde lang Leben und Kultur aus Europa. Und da ist Reise natürlich ein sehr großes Thema immer für uns. Das weltweite Publikum interessiert sich sehr für Reisethemen aus Europa. Und dort haben wir regelmäßig auch Reihen, die sich dann auf eine bestimmte Thematik konzentrieren. Ja, im Rahmen dessen ist die Idee für eine Reihe entstanden, wie Sie schon gesagt haben, mit dem Titel Europa Maximal. Also maximal, da steckt ja der Superlativ schon drin. Das Konzept dafür habe ich mit meiner Kollegin Mirja Viehweger entwickelt. Schon 2018 haben wir uns das überlegt, Orte vorzustellen, die eben ein bisschen ungewöhnlich sind in Europa, die man auch nicht so kennt vielleicht und nicht so erwartet, die alle eben einen Rekord mit sich bringen. Und diese Reihe ist dann in erster Linie als Reihe von On-Reportagen entstanden, die natürlich im Magazin Euromax bei der Deutschen Welle ausgestrahlt wurden und die auf dem YouTube-Kanal von Euromax auch zu finden sind. Unser Reporter Hendrik Welling ist das Gesicht und das Herz dieser Reihe, der als On-Reporter die Orte erkundet, stellvertretend für das Publikum da die Abenteuer erlebt sozusagen und diese Rekorde erlebbar macht auch. Und auf diese Filme verlinken wir über die QR-Codes im Buch. Also das heißt, alle Themen, bei denen es auch einen Film dazu gibt, sind mit QR-Codes im Buch in dem jeweiligen Kapitel ausgestattet. Und das ist natürlich ein schöner Mehrwert auch für die Leserinnen und Leser, dass man da die Geschichten nochmal aus einer anderen Perspektive und viel ausführlicher natürlich dargestellt bekommt, als sie im Buch stattfinden können.
Sind denn dann diese 111 extremen Orte auch mit extremen Reiseerfahrungen von Ihnen oder eben von Ihrem Reisereporter verbunden?
Ja, zum Teil absolut. Also ich habe da immer wieder großen Respekt, welchen Herausforderungen er sich da stellt und auch unsere Kameraleute natürlich. Das ist nicht immer ganz einfach gewesen. Ich erinnere mich an den Dreh, den die Kollegen und Kolleginnen gemeistert haben auf Island. Da haben sie den größten Gletscher Europas besucht, den Vatnajökull. Der liegt so im Südosten Islands und bedeckt ungefähr 8% der Fläche des Landes und ist im Moment jedenfalls noch mit rund 3000 Kubikkilometern Eis, also eine gewaltige Masse, der volumenmäßig größte Gletscher in Europa. Dort sind wir im Februar hingereist, also noch in den Wintermonaten, und sich dort aufgemacht zu einer Tour auf den Gletscher, also eine Gletscherwanderung unternommen, was schon unter normalen Bedingungen für jemanden, der diese Temperaturen und dieses Wetter nicht so gewohnt ist, natürlich eine große Herausforderung ist. Und dann sind sie tatsächlich dort vor Ort aber auch noch von einem Schneesturm überrascht worden. Das heißt, auf dem Rückweg von der Gletscherwanderung wirklich mit eisigen Winden und ganz geringer Sichtweite da konfrontiert gewesen. Und wir waren alle heilfroh im Nachhinein, dass das Team heil wieder zu Hause angekommen ist und gesund vom Gletscher runtergeschafft hat. Natürlich waren die unterwegs in Begleitung eines kundigen Führers, aber ich glaube, da ist dann schon mal ein bisschen Nervosität auch dabei, wenn man sowas erlebt. Und die sind dann auch gar nicht nach Hause gekommen, sondern mussten da noch 2 Tage ausharren, weil sie in diesem Schneesturm stecken geblieben sind. Also das war schon recht abenteuerlich und im besten Sinne unserer Reihe extrem.
Aber Frau Silati, wie ist das denn eigentlich? Sollte ich mir diese Orte einfach nur deswegen angucken, weil sie eben zum Beispiel mir den größten Gletscher Europas zeigen oder irgendwie zum Beispiel in Portugal das Hotel mit der größten Bibliothek? Also liegt es nur an diesen Superlativen oder was ist eigentlich dann schon auch das Faszinierende daran?
Das sind natürlich alles Orte, die ich gezielt so ausgewählt habe, dass sie auch aus meiner Sicht eine Reise wert sind, weil sie eben was bieten, was man woanders so nicht erleben kann. Etwas Einzigartiges. Ich finde schon, dass das wirklich dann auch ein Alleinstellungsmerkmal ist und Orte sind, die viel bieten, was man dort auch machen und erleben kann.
Also ich fand zum Beispiel auch total interessant, dass ausgerechnet in Russland, in Kalmykien, die einzige buddhistische Hochregion sozusagen Europas ist. Also mit einer 9 Meter hohen Buddha-Statue und einem buddhistischen Museum, eine Tempelanlage. Sicherlich vielen Leuten unbekannt. Wie ist die Religion überhaupt dahin gekommen?
absolut unbekannt war, auch für mich total überraschend. Ehrlich gesagt, eines der Themen, über die ich mich am meisten gefreut habe und die mich am meisten begeistert haben, weil ich vorher auch noch nie etwas von Karl Mückchen gehört hatte und mir das total unbekannt war. Also Karl Mückchen ist tatsächlich eine autonome Teilrepublik Russlands, die ganz im Südosten, da so zwischen Kaukasus und Kaspischem Meer liegt, aber eben geografisch noch zu Europa gehört. Und da sind vor ungefähr 400 Jahren die Mongolen als Nomadenvolk eingewandert sozusagen und haben sich dort niedergelassen. Die haben ihren Glauben mitgebracht, den Buddhismus damals, und haben ihn bis heute erhalten, obwohl es da viele, ja, Schwierigkeiten auch gab im Laufe der Zeit. Natürlich während des Stalinismus war das ein Thema, was mit großen Problemen verbunden war. Die geistlichen Führer wurden verfolgt, die Tempel abgerissen und die Kalmücken wurden zum Teil nach Sibirien deportiert. Also da war der Glaube natürlich sehr stark unterdrückt. Aber nach Ende dieser Phase hat sich das tatsächlich wieder ein bisschen erholt und seitdem gibt es richtig so ein Aufblühen wieder. Dort wurde ein großer neuer Tempel errichtet, dessen Standort vom Dalai Lama selbst ausgesucht wurde und ja, wo heute der Buddhismus wirklich wieder floriert. Also ungefähr 160.000 der etwa 300.000 Kalmücken sind Buddhisten.
111 extreme Orte in Europa, das sind also eben solche Orte oder es sind Naturwunder, auch wie der Gletscher, es sind architektonische Meisterwerke dabei. Aber jetzt ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Wir können gerade in Corona-Zeiten nicht unbedingt nach Kalmykien fahren oder auch weit weg und wollen doch vielleicht eher daheim in Deutschland Urlaub machen. Gibt es denn auch bei uns in Deutschland oder auch im deutschen Südwesten solche Extremorte?
Ja, es gibt natürlich auch einige in Deutschland, die ich in das Buch aufgenommen habe. Da ist zum Beispiel die größte Kuckucksuhr im Schwarzwald, die man besichtigen kann. Oder das Ulmer Münster, was viele ja auch nicht unbedingt wissen, dass das die höchste Kirche der Welt ist tatsächlich. Das lohnt auf jeden Fall auch einen Besuch. Oder in Bayern dann in Augsburg die Fuggerei. Die kannte ich zum Beispiel vorher auch nicht. Ist die älteste Sozialsiedlung der Welt, also wie eine Stadt in der Stadt, so eine kleine Wohnanlage mit, ich glaube, 67 Häusern ungefähr, die schon vor 500 Jahren von Jakob Fugger gestiftet wurde, als Sozialsiedlung aufgebaut, um eben bedürftigen Menschen zu helfen, denen dort einen Wohnraum zu bieten, der erschwinglich ist und ihnen auch sozial ein bisschen Unterstützung zukommen zu lassen. Und die existiert 500 Jahre später noch heute, ganz interessant, auch unter den gleichen Vorzeichen. Das heißt, es dürfen immer noch Menschen, die bedürftig sind, in Augsburg dort einziehen. Es gibt zwei Bedingungen. Sie müssen katholisch sein und sie müssen jeden Tag drei Gebete für den Stifter sprechen, also für das Wohl seiner Familie. Dafür dürfen sie dort aber eben zu ganz einzigartigen Konditionen wohnen, denn bis heute beträgt die Miete, die Jahreskaltmiete dort den Gegenwert eines rheinischen Gulden, was damals eben die Miete war. Und das sind heute gerade mal 88 Cent pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen.
Das kann man sich, glaube ich, leisten. Das ist wirklich verrückt, auch extrem auf diese besondere Art und Weise. Wirklich ein sehr spannendes Buch, 111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss. So heißt dieser Reiseführer, der im Immuns Verlag erschienen ist. Patricia Siladi hat ihn geschrieben und ich möchte noch darauf hinweisen, wir haben bei uns auf SWR 2 eine wunderbare Fotogalerie auch zusammengestellt mit Impressionen. Da können Sie gerne mal reinschauen. Also Sie bekommen wirklich ganz viel Lust, sich da auf den Weg zu machen. Frau Siladi, unsere Gäste können sich doch immer noch einen Musiktitel am Ende unseres Gesprächs aussuchen. Sie haben sich da auch etwas ganz Besonderes herausgesucht.
Ja, genau. Ich würde mir gerne einen Titel wünschen von einer Berliner Band. Pupkulis und Rebecca ist der ungewöhnliche Name dieses Trios. Das ist so ein Elektro-Trio eigentlich, die aus Deutschland stammen. Und die haben gemeinsam mit einem Musiker von den Kapverden, Thibaut Tavares, ein Album aufgenommen, was so ein bisschen diese ja westliche, moderne, elektronische Musik zusammenbringt mit der traditionellen Musik von Kapverde. Und gesungen wird auch auf Kriol, eben der Landessprache, das sehr stark ans Portugiesische erinnert, aber eben auf westafrikanischen Sprachen beruht. Und dieses Album ist, glaube ich, 2013 erschienen, hat mich total begeistert, bringt mich jedes Mal sofort in Urlaubsstimmung. Ich sehe mich am Strand vor dem Lagerfeuer sitzen und ja, es ist für mich so ein ganz stimmungsvolles, schönes Album und da würde ich mir das Lied Velha Chiquinha haben.
Wunderbar, das spielen wir jetzt von Pupkulis und Rebecca featuring Thibau, diesen wunderbaren Strandsong, den sich Patricia Siladi ausgesucht hat. Ich danke Ihnen, Frau Siladi, für das Gespräch.
Vielen Dank auch.